wenn man den Anspruch hat, dass man in der Beteiligung möglichst ein ungefähres Abbild der Gesellschaft haben will, die es betrifft, muss man extra Ressourcen, Zeit und Geld einplanen, um die eben auch zu erreichen. Weil meine Erfahrung ist einfach, dass es durch ein reines Plakat und einen Ort nicht dazu führt, dass wir ein Abbild der Gesellschaft aus dem Bereich hinbekommen.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg und in unserem Podcast geht es um aktuelle Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute tauchen wir ein in die Welt des Kulturmanagements, der strategischen Beratung und der Wissenschaft. Unser heutiger Gast ist eine führende Stimme im Bereich Kulturmanagement, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre spezialisierte sie sich auf den Kulturbereich und promovierte im Bereich strategisches Kulturmanagement, Frau Professor Dr. Gesa Birnkraut. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Forschung, Lehre und Praxis ist sie nicht nur Professorin an der Hochschule Osnabrück, sondern auch Gründerin und Geschäftsführerin der Birnkraut Partner Kulturberatung. Ihre Arbeit fokussiert sich auf kommunikative Prozesse in der Stadtentwicklung, die Rolle von Kultur als Motor für urbane Transformation und die Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen. Heute sprechen wir unter anderem darüber, wie Kommunikation Fachleute in der Stadtplanung besser verbindet und warum Kultur eine Schlüsselrolle in der Stadtentwicklung spielt. Also bleiben Sie dran und hören Sie zu. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Gesa Birnkraut.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Ihr beruflicher Werdegang ist ja sehr vielseitig, von der Forschung, Lehre bis hin zur praktischen Beratung. Gab es auf dem Weg eine Station, die Sie besonders geprägt hat?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich das natürlich mit meinen Studierenden auch immer bespreche und sage, dass ein Lebenslauf sehr bunt sein kann. Und es gibt vielleicht so zwei Dinge. Das eine ist, naja, so viele Dinge, die bei mir passiert sind im Lebenslauf, die habe ich mir jetzt nicht mit 15 schon vorgenommen gehabt. Ich habe nicht gesagt, ich möchte gerne später mal Beteiligungsprozesse moderieren, sondern es waren ganz viele Türen, die sich aufgemacht haben. Und ich bin immer frohen Blickes und ganz neugierig durch diese Türen durchgegangen, auch wenn das Türen waren, wo ich vielleicht am Anfang gedacht habe, hups, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also ein einziges Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Journalistin werde und habe ein Praktikum in London gemacht in meinem Kulturmanagementstudium und die haben mich hinterher gefragt, ob ich dann Deutschlandkorrespondentin für die werden will und ich dachte, oh, das ist ja super, hat mir Spaß gemacht, ja klar, das mache ich dann und so sind halt eben ganz viele Dinge passiert, deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es die eine Station gab, die für mich jetzt das Beste war, sondern ich kann einfach nur sagen, dass so viele tolle neue Türen aufgegangen sind mit so unerwarteten Momenten und die meisten davon waren tatsächlich spannend und wirklich schön und es gab auch ein paar, wo ich dachte, puh, das hätte ich jetzt vielleicht als Erfahrung nicht haben müssen, aber auch daraus lernt man dann ja wieder.
Interessant. Und wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen? An welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie derzeit?
Der Arbeitsalltag ist ja tatsächlich bei mir zweigeteilt. Ich habe ja eine 50% Professur an der Hochschule Osnabrück und auf der anderen Seite mit den anderen 50% schon sehr viel länger meine eigenen Firmen. Und dementsprechend ist es ein sehr bunter Tagesablauf, der niemals planbar, also planbar ist er auf jeden Fall, aber er ist nie gleich. Ne? Also es gibt nicht irgendwie die 9-to-5-Geschichte, wo ich sage, okay, ich setze mich jetzt um 9 Uhr an den Schreibtisch und dann läuft's los, sondern es sind wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich irgendwas moderiere, dann kann es natürlich entweder den ganzen Tag über sein oder es kann auch spät am Abend sein, die Veranstaltungen. Das heißt, dass man sich dann vielleicht am nächsten Vormittag den Sport gönnt, um dann erst irgendwie später anzufangen. Das können auch mal Seminare am Wochenende sein und dafür hat man dann vielleicht den Montag oder Dienstag, wo man es wieder ein bisschen ruhiger angehen lässt. Also das kann man tatsächlich gar nicht als der Tagesablauf sein. Projekte, die momentan bei mir ganz spannend sind, kann ich auch wieder so zweigeteilt sagen. In der Hochschule leite ich den Masterstudiengang Management in Non-Profit Organizations, also geht es ein bisschen stärker, ne, auf das gesamte Gemeinnützige. Und den haben wir jetzt letztes Jahr komplett auf Englisch umgestellt. Und das ist wahnsinnig spannend, weil wir auf der einen Seite jetzt 28 Studierende aus 19 unterschiedlichen Ländern haben. Das ist mega spannend für alle Beteiligten. Und auf der anderen Seite, ich dort jetzt auch wirklich versuche, Lehrbeauftragte zu finden, die nicht nur die eurozentristische Sichtweise haben. Ne? So. Und das ist auch toll, weil dann spricht man mit Kolleginnen aus Pakistan und aus Island, Kanada, USA, Ägypten. Und das gibt einem halt eben auch wieder ganz viele neue Impulse, auch zum Thema Stadtentwicklung, auch zum Thema Beteiligung, Partizipation. In der Firma selber, würde ich sagen, sind momentan die spannendsten Projekte, dass ich eine norddeutsche Stadt dabei begleite, eine Förderrichtlinie für institutionelle Förderung aufzustellen. Also das ist jetzt in diesem Fall im Kulturbereich, das soll aber im besten Falle übersetzt werden, auch in andere Bereiche der Stadt, wo es halt eben darum geht, wie kann man Wirkung eigentlich sichtbar machen? Also Wirkung in diesem Falle von Kultureinrichtungen, aber später dann vielleicht auch übersetzt in das Thema Stadtentwicklung oder ähnliche Geschichten. Also das ist was, was im Moment gerade extrem spannend ist. Dann sind so ganz viele andere Projekte noch mit dabei, aber dafür, da kann ich es vielleicht erstmal beibelassen.
Das sind ja sehr unterschiedliche Projekte, die Sie gleichzeitig bearbeiten. Da wird es Ihnen auch bestimmt nicht langweilig, denke ich mal.
Nee, auf keinen Fall.
Sehr interessant. Wie ich das eingangs ja schon erwähnt habe, haben Sie jahrelange Erfahrung im Kontext Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Da wollen wir jetzt mal einen näheren Blick drauf werfen. Gibt es eine Methode oder Strategie, die Sie besonders wirkungsvoll finden, um BürgerInnen aktiv in Planungsprozesse einzubeziehen?
Ja, absolut. Vielleicht greife ich da jetzt auch dem Gespräch schon ein bisschen vor mit einer Sache, die ich ganz an den Anfang stelle, aber da kommen wir dann vielleicht nachher auch nochmal anders mit drauf zu. Ich finde einen Grundsatz total wichtig bei Bürgerinnenbeteiligung und danach kommen dann die Methoden, weil ich finde tatsächlich extremst wichtig, dass derjenige, der die Beteiligung ausschreibt, also ob das jetzt eine Behörde ist oder ein Verein ist oder was auch immer, dass die sich sehr, sehr klar sein müssen, wie sie die BürgerInnen auch wirklich beteiligen. Also ist das eine reine Information? Ist es eine FeedbackgeberInnenrolle? Ist es eine MitentscheiderInnenrolle? Oder ist es tatsächlich sogar eine Gestaltungsrolle, die BürgerInnen bekommen sollen? Und das ist eine der ersten Fragen, die ich immer stelle, wenn ich solche Anfragen bekomme. Und es ist erstaunlich, dass sich doch viele der Auftraggeberinnen darüber noch gar nicht konkret den Kopf gemacht haben und das konkret sagen können. Also die IBA ist jetzt ein Partner, wo man sagen würde, die macht das wirklich sehr gut und hat das schon immer, also früher, ne, sozusagen, und hat das schon immer sehr, sehr gut gemacht. Aber es gibt wirklich relativ viele Player, die das eben nicht unbedingt machen. Und dann, wenn man sich das nicht im Vorwege überlegt, dann geht es, finde ich, relativ oft nach hinten los, weil man dann natürlich auch die falschen Methoden gegebenenfalls auswählt, die BürgerInnen vielleicht das Gefühl haben, dass sie mitentscheiden können, aber letzten Endes dann doch gar keine Entscheidung möglich ist. Und dann führt das zu Sand im Getriebe und zu Kommunikationsprozessen, die dann sehr, sehr schwierig werden.
Also Sie sagen, dass man im Vornherein die Rahmenbedingungen oder die Möglichkeiten der Beteiligung feststecken muss, um nicht Erwartungen zu forcieren, die dann hinterher nicht erfüllt werden können. Das machen wir auch immer. Wir sagen immer, das ist der Rahmen. Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie. Trotzdem ist das natürlich nicht immer befriedigend für die Bürgerinnen, die an diesen Prozessen teilnehmen, weil sie eben bei uns, gerade in unseren Projektentwicklungen, häufig so eine große grüne Fläche oder auch mitten in Wilhelmsburg, mitten im Quartier Flächen sehen, wo eben theoretisch ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten sind. Aber da gibt es eben die politischen Rahmenbedingungen, die wir auch umsetzen müssen. Insofern ist das immer so ein Balanceakt, ne? Immer zwischen informieren, auf dem Laufenden, was machen wir, wo gibt es Möglichkeiten auf der anderen Seite, aber auch eben die rote Linie weiter zu verfolgen. Das ist so eine Gratwanderung, die ich glaube, aber die wir ganz gut beherrschen.
Genau, und da kann man dann wirklich auch sagen, also wenn das einmal gegeben ist, dann kann man das eben in drei Ebenen eigentlich immer weiter fortführen, weil das eine ist quasi die direkte Kommunikation mit den BürgerInnen, das eben immer wieder nach vorne zu stellen und auch immer wieder die Rahmenbedingungen mit reinzupacken und zu sagen, von der Politik ist dies und jenes vorgegeben, vom Baurecht ist dies und jenes vorgegeben, also wo sind überhaupt noch die Spielflächen und das immer wieder halt eben nach vorne zu holen. Und das zweite, und das wäre dann tatsächlich das Methodische, da finde ich eben alle Methoden, die einen Fokus darauf legen, zum einen ein aktives Zuhören zu ermöglichen, also tatsächlich mit offenen Ohren als ProjektgeberIn zu hören, was die BürgerInnen sich so vorstellen oder wo sie halt eben auch Dinge haben, die sie mitgestalten wollen. Und das Zweite, das wäre dann die dritte Ebene, aber das Zweite von der Methode her, gerade wenn es solche großen freien Flächen sind, dann tatsächlich Methoden zu nehmen, wo man möglichst visualisiert, was eigentlich möglich ist und möglichst spielerisch damit umgeht, wo jetzt ein Baum oder ein Haus oder ein Auto oder um was es auch immer geht, das dann halt eben auch zu machen. Ne? Also einmal dieses aktive Zuhören, zum anderen visualisieren, um die BürgerInnen, die ja auch in den meisten Fällen keine Expertinnen sind beim Planen, sie dann aber so mitzunehmen, dass man ihnen auch deutlich machen kann, was geht eigentlich und was geht nicht.
Mhm. Sie haben ja schon viele Beteiligungsprozesse auch organisiert und umgesetzt. Können Sie uns Beispiele geben von einem guten Beteiligungsprojekt, aber auch einem Projekt, was nicht so gelungen ist? Oder sind alle Projekte gut, die Sie machen?
Nee, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich würde tatsächlich ungern jetzt Projekte namentlich nennen und sie entweder als negativ oder positiv darstellen. Aber ich kann vielleicht eine Sache, da ging es um eine Planung von einer Umgestaltung einer größeren Straße. Das fand ich tatsächlich ist gelungen gewesen, weil von Anfang an ganz klar artikuliert wurde, was eigentlich möglich ist und weil da das Visualisieren sehr gut funktioniert hat. Also weil da tatsächlich halt eben für diese Straße, da hat man ja jetzt hier eine bestimmte Anzahl von Quadratmetern oder von Metern, die es breit sein kann. Und da konnte es sehr gut visualisiert werden, wie jetzt Fußgänger, FahrradfahrerInnen, AutofahrerInnen auf dieser einen Straße tatsächlich Platz finden können und vor allen Dingen, wie viel Platz überhaupt da war, sodass man eben auch nicht alle Wünsche, die dort mit dabei waren, dann auch erfüllen konnte. Also das hatte da gut funktioniert. Und man darf trotzdem sagen, das hat gut funktioniert. Und trotzdem waren da Partikularinteressen, die geäußert wurden von AnwohnerInnen, die völlig jenseits von Gut und Böse waren. Das haben wir natürlich bei Beteiligungsprozessen eben auch immer, dass wir zum Teil halt eben nicht das große Ganze gesehen wird von den BürgerInnen, sondern eben klare Partikularinteressen. Wo steht mein Auto? Wann kann ich wo fahren? Wie ist es für mich das Allerbeste? Das erschwert diese Beteiligungsprozesse leider Gottes dann immer relativ doll. Das zweite war ein Projekt für ein ganzes Stadtviertel. Da waren positive und negative Effekte mit dabei. Also am Anfang hatten wir so das Gefühl, dass jetzt die unterschiedlichen Player, das war tatsächlich halt eben auch Behörde und Stadtentwickler und Kommunikationsagentur. Und da war so ein bisschen so diese Gemengelage, dass man das Gefühl hatte, dass nicht alle die gleichen Ziele vor Augen hatten und sich da eben nicht ordentlich drüber auseinandergesetzt hatten und darüber geredet hatten. Und das kam dann im Zuge dieses Beteiligungsprozesses, wurde das sehr deutlich, musste dann nochmal gelöst werden. Und dann ging es halt irgendwie auch in die richtige Richtung. Aber das vielleicht so als zwei Beispiele, wo was ein bisschen gehakt hat oder auch größer gehakt hat. Und bei dem anderen, was dann methodisch eben tatsächlich auch sehr gut gelaufen ist.
Das ist ja jetzt sehr vage, ne? Ich hatte gehofft, dass Sie so ein paar konkrete Beispiele, also ich könnte Ihnen direkt 3-4 Beispiele nennen, die ich gut oder nicht gut finde. Aber da wir jetzt ja offensichtlich hier so vage unterwegs sind.
Oh, Sie dürfen das gerne.
Ja, vielleicht dann doch nicht, aber okay, dann gehen wir mal weiter. Sie haben vorhin das Stichwort Partikularinteressen genannt und das leitet mich gleich zu meiner nächsten Frage über. Hamburg ist ja eine vielfältige Stadt mit unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Gruppen. Wie kann denn die Kommunikation so gestaltet werden, dass auch nicht anwesende oder weniger sichtbare Gruppen erreicht und eingebunden werden? Wie erreicht man diejenigen, die ihre Interessen eben nicht so stark einbringen können?
Ja, das ist, also ich würde da tatsächlich nochmal auf einen Punkt eingehen, der mir bei allen Beteiligungsprozessen, die ich moderiert habe, extremst aufgefallen ist. Und ich weiß, dass das auch ein Thema ist, an dem Sie dran sind, was nicht so einfach zu lösen ist, aber wo Sie ja auch stetig dran arbeiten. Und zwar ist es das, wer kommt denn zu solchen Beteiligungsveranstaltungen? So, und das sind ehrlich gesagt fast ausschließlich ältere, weiß gelesene Menschen. So nehme ich das zumindest wahr. Ne? Zwischendrin haben wir vielleicht nochmal irgendwie ein paar Jüngere, die halt eben auch mit dazukommen. Aber dass wir jetzt tatsächlich einen Durchschnitt der Gesellschaft, die in dem Stadtteil oder in der Straße oder in dem Bereich leben, um den es dann geht, erreichen, habe ich bisher noch nicht als gelungen gesehen. Das heißt also Menschen mit migrantischen Herkunftsgeschichten, Menschen mit internationalem Hintergrund, sehen wir sehr, sehr selten in diesen Beteiligungsprozessen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, auch die jüngeren Menschen sieht man auch relativ selten. Ne? Also alles das, was SchülerInnen, StudentInnen sind und so weiter, sehen wir da relativ selten, finde ich. Und ich würde jetzt mal fast vermuten, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht belegen, aber wenn wir eine Umfrage machen würden, hätten wir wahrscheinlich auch einen Großteil an akademischen Hintergründen. So, das heißt also, da kriegen wir dann auch weniger die Menschen, die halt eben keinen akademischen Hintergrund haben. So, das ist natürlich eigentlich nicht wirklich das, was wir an Gesamtgesellschaft haben. So, und da ist es natürlich extrem schwierig zu gucken, wie kriegt man die eigentlich mit hin. Ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Das eine ist methodische Vielfalt, also nicht nur Veranstaltungen, die ich dann moderiere, sondern eben auch vor Ort aufsuchende Beteiligung, also tatsächlich eben auf den Ständen, auf den Märkten, die da sind oder auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen, sodass man eben auch Leute erreicht, die eben nicht zu so einer Veranstaltung gehen würden. Dann logischerweise halt eben auch irgendwas, was die Haushalte direkt anspricht, wo man Postkarten oder Umfragen oder ähnliche Dinge macht. Und das Dritte für die Veranstaltung, wenn es darum geht, die Menschen zu solchen Formaten zu bekommen, da glaube ich, dass eben kein Weg dran vorbeiführt, auch eine aufsuchende Werbung zu machen. Also es reicht dann nicht aus, Plakate aufzuhängen und Flyer auszuteilen, sondern ich glaube, dass da eben die AkteurInnen in dem Stadtteil, wie auch immer, angesprochen werden müssen, die eben in diesen anderen Nationalitäten, in den anderen Umfeldern mit da sind. Da kommt es ja darauf an, brauchen wir da Familien mit Kindern, weil die besonders betroffen sind, oder wen brauchen wir eigentlich für die Beteiligung? Und da einfach zu definieren, ne, wer sind die AkteurInnen, welche Vereine gibt es da, welche Treffpunkte gibt es da, wo findet man die eigentlich, und dann da auch direkt hinzugehen und gegebenenfalls auch die Veranstaltungen dort zu machen und sie nicht in Orten zu machen, die eventuell wieder eine Hemmschwelle haben für die ein oder andere, für die Jüngeren, für die Älteren, wie auch immer. Also Orte sind ja auch immer damit verbunden, wer dann dort leicht hingeht und wer vielleicht nicht so leicht hingeht.
Das machen wir eigentlich auch. Ein Beispiel in diesem Kontext, weil wir das selber mal praktiziert haben, ist dieses Thema aufsuchende Beteiligung. Und zwar hatten wir diese im Kontext der internationalen Bauausstellung das Weltquartier gehabt. Und da haben wir mit Heimatforschern, also 7 Studierende mit 7 unterschiedlichen Sprachen, an die Türen geklopft und gefragt, was bedeutet für sie Heimat und wie kann Heimat hier in dem Umbau der Siedlung auch stattfinden? Was macht es aus? Und das war eine wirklich tolle Beteiligung, weil das so bunt, so vielfältig war, aber es war auch mit einem Megaaufwand verbunden, ne? Also es war ein ganz eigenes Projekt und das spielt wahrscheinlich auch immer eine Rolle, wie aufwendig ist das, solche Beteiligungsprozesse zu strukturieren. Das ist gut gelungen, finde ich, aber hat in dieser umfassenden Art und Weise auch keine Nachahmung bis jetzt bei uns auch gefunden.
Ja, das glaube ich. Also es ist ein tolles Beispiel und Sie sprechen natürlich genau das an. Wenn man den Anspruch hat, dass man in der Beteiligung möglichst ein ungefähres Abbild der Gesellschaft haben will, die es betrifft, muss man extra Gelder und extra Ressourcen, Zeit und Geld einplanen, um die eben auch zu erreichen. Weil meine Erfahrung ist einfach, dass es durch ein, wie gesagt, ein reines Plakat und einen Ort nicht dazu führt, dass wir ein Abbild der Gesellschaft aus dem Bereich hinbekommen. Aber ne, tolles Beispiel, tolles Projekt. Und wie Sie schon selber sagen, ne, hat aber auch viel Ressource dann quasi gekostet. Und das muss man immer so ein bisschen in Balance setzen und sagen, okay, ne, also wenn wir Beteiligung machen, das ist immer so mein Credo, wenn beteiligt wird, dann soll es bitte auch so passieren, dass alle das Gefühl haben, dass diese Beteiligung auch einen positiven Effekt hat. Und ich finde, das Schlimmste, was passieren kann bei Beteiligung, und ich weiß, dass Sie da sehr stark dran arbeiten, dass das nicht passiert, aber es gibt eben auch noch andere Player in dem Bereich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Beteiligung, wo der Bürger, die Bürgerin, die dort reingeht, sich engagiert, ihre Zeit einsetzt und dann später sieht, dass A, sie nicht gehört wurde, es nicht kommentiert wurde, es nicht erklärt wurde, warum man dann diese Empfehlungen nicht nimmt. Weil man muss ja nicht allen Empfehlungen hinterhergehen, den die Bürgerinnen machen, ist ja auch klar. Aber man muss es doch erklären, man muss doch dann irgendwie verdeutlichen, warum. Dann kann man sich das doch alles sparen, weil dann die Bürgerinnen natürlich wütender sind hinterher als vorher, weil sie sich denken, ja, aber ich bin doch hingegangen, ich habe meine Zeit da eingesetzt und jetzt werde ich überhaupt gar nicht ernst genommen oder es wird nicht kommuniziert, wie damit umgegangen wurde.
Das stimmt. Ein Problem bei uns ist auch, dass die Projektentwicklung so lange dauert. Das heißt, hinter den Türen auf den Planungstischen geschieht ganz viel, aber jahrelang ist draußen nichts sichtbar. Und das erstmal zu kommunizieren und zu erklären, warum und wo steige ich ein, wo höre ich auf, das ist auch eine zusätzliche Herausforderung, finde ich.
Wirklich. Ja, auf jeden Fall.
Na gut, jetzt haben wir viel über Bürgerbeteiligung gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu den Fachleuten. Die haben ja auch immer das eine oder andere Problem, sich so zu unterhalten, dass man sich gegenseitig versteht. Sie nennen das oder sie legen großen Wert auf interprofessionelle Kommunikationsfähigkeit, so heißt das bei Ihnen. Und Sie meinen damit, dass in Projekten mit Verwaltung und Kulturszenen dort strukturelle Barrieren identifizieren und dadurch auch Missverständnisse durch unterschiedliche Logiken entstehen. Was genau meinen Sie damit und was ist dabei die größte Herausforderung? Und natürlich jetzt auch mal ein Beispiel.
Also, was meine ich damit? Es liegt so ein bisschen auf der Hand. Es ist so ein bisschen, als wenn wir aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen, dann sprechen wir auch unterschiedliche Sprachen, auch wenn wir die gleiche Sprache reden. Also, ne, wenn wir alle Deutsch reden und trotzdem haben wir halt eben unterschiedliche Definitionen, unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Prozesse angehen, unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Förderung verstehen, wie wir Beteiligung verstehen, etc., etc. So, und wenn wir da jetzt ein Projekt haben, wo, also, keine Ahnung, das ist tatsächlich, jetzt hat in dem Fall nichts mit Stadtentwicklung zu tun, aber ich bin oder war im Stiftungsrat vom Kulturpalast Hamburg, die haben sowas, das heißt die Hip-Hop Academy. Die Hip-Hop Academy war eins der ersten Projekte, was von insgesamt, jetzt lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube 4 Behörden gefördert wurde, also von der Sozialbehörde, von der Schulbehörde, von der Senatskanzlei und die Kulturbehörde. So. Und da haben wir jetzt schon 4 Player in dem Behördenumfeld herum, die mit völlig unterschiedlichen Perspektiven auf ein solches Projekt drauf gucken und mit völlig unterschiedlichen Perspektiven auf genau so eine Förderung drauf gucken. Und dann ist es schon fast egal, ob es eine Förderung ist oder ein gemeinsames Projekt. Wir haben da die große Schwierigkeit, dass diese 4 unterschiedlichen Sprachen vom Moderator, Moderatorin übersetzt werden müssen, zusammengesetzt würden. Und das ist diese interprofessionelle Kommunikation, weil natürlich auf der einen Seite alle bereit sein müssen, dem anderen zuzuhören und zu verstehen, was er sagt. Und auf der anderen Seite braucht es wirklich in den meisten Fällen jemanden von außen, meistens als Moderator, der eben dann auch versteht, diese unterschiedlichen Sprachen zusammenzubringen. Ich habe relativ oft im Kulturbereich die Sache, dass ich mit Wirtschaftsbehörde und Kulturbehörde zusammenrede. Das sind 2 völlig unterschiedliche Herangehensweisen, die beide absolut ihre Berechtigung haben, aber die gucken ganz anders auf bestimmte Dinge drauf. Also was ist Erfolg? Na, wenn man das aus den beiden unterschiedlichen Perspektiven sich anguckt, dann ist das unterschiedlich. Und wenn die da nicht drüber reden, dann reden die über Erfolgsfaktoren und keiner versteht, dass der andere aber was ganz anderes meint. So, und das ist in ihrem Fall natürlich genau das Gleiche. Ne? Wenn die Stadtentwicklungsbehörde und die Umweltbehörde und vielleicht noch Verkehr zusammenkommen, dann reden die halt eben auch aus 3 unterschiedlichen Perspektiven. Und da braucht es immer irgendjemanden, der diese Übersetzungsarbeit leistet. Und es braucht natürlich ganz am Anfang, braucht es die Bereitschaft dieser Gesprächspartner, miteinander überhaupt zu reden. Und das finde ich echt spannend. Das haben wir halt auch in Hamburg, aber überall. Ich bin ja bundesweit unterwegs. Das haben wir immer noch. Wir haben immer noch dieses Ding, dass die unterschiedlichen Behörden nicht unbedingt gleich miteinander kommunizieren oder dass es echt schwer ist, die in so einen guten Austausch miteinander zu kriegen. Das finde ich von außen betrachtet, denke ich manchmal immer, mein Gott, das kann ja nicht wahr sein, dass wir da immer noch dran rumhakeln.
Darf ich da mal nachfragen? Sie tauchen ja nicht automatisch auf, wenn 4 Behörden ein Projekt gemeinsam entwickeln. Sie tauchen ja wahrscheinlich dann auf, wenn von einer dieser Behörden als ein Problem identifiziert wurde, weil die nicht weiterkommen. Also sie tauchen in diesen Prozessen wahrscheinlich immer erst später auf, wenn alle vorher versucht haben, miteinander zu kommunizieren, es aber nicht geschafft haben. Stimmt das?
Ich tauche an 2 Stellen auf. Wenn Sie schlau sind, in Anführungszeichen, tauche ich ganz am Anfang auf. Nämlich in der Planung, wie kann ein solches Projekt oder was auch immer es dann ist, wie kann das so aufgestellt werden, dass alle miteinander reden und dass es einen guten Prozess gibt, dass man weiß, so reden wir auch miteinander, das ist die Grundlage und darum geht's. Oder, das ist vollkommen richtig, Frau de Boer, was Sie jetzt sagen, oder ich komme dann dazu, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn alle versucht haben, miteinander zu reden, man hat irgendwie einen Dissens, es kommt ein Konflikt auf. Das ist dann der 2. Zeitpunkt, wo ich mit dazu geholt werde. Lieber sind mir natürlich die Sachen, wo ich ganz am Anfang dazu geholt werde.
Das ist interessant, weil wir hatten in einem Seminar auch Kommunikation miteinander. Wie kommuniziert man am besten? Und hatten eine Aufgabe bekommen, die wir alle direkt, weil wir so ein lösungsorientiert arbeiten, losgeplappert und versucht haben zu lösen. Aber als sie dann gefragt hat, haben sie denn überhaupt ein gemeinsames Verständnis, worüber sie reden, tauchten ganz unterschiedliche Bilder auf. Aber jeder dachte, man redet über dasselbe. Das ist eine ganz interessante Erfahrung. Also ich achte oder versuche es jetzt am Anfang jedes Themas auch erstmal sicherzustellen, dass man ein gemeinsames Verständnis hat, von dem man ausgeht.
Total wichtig, ne? Also weil, ja, da brauchen sie einfach nur schon 2 Menschen haben. Also, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich habe BWL studiert, super ergebnisorientiertes Denken und habe meine Promotion in einem geisteswissenschaftlichen Bereich gemacht. Geisteswissenschaften, denen geht es nicht um die Lösung, denen geht es viel stärker um das Problem und das Problem von allen Seiten genau anzugucken. So, und alleine das, ne, also lösungsorientiert in der einen Sache erzogen worden und dann plötzlich in der Promotion, in der Prüfung dann irgendwie sich das Problem anzuschauen. Und das sind genau diese Dinge, die halt eben immer wieder aufeinander prallen. Mhm. Ne? Und das finde ich echt spannend, also dass man da wirklich gucken muss, was haben wir für ein gemeinsames Verständnis eigentlich im Raum.
Ja, ich glaube, das ist einerseits die gemeinsame Sprache, das gemeinsame Verständnis, was man herstellen muss. Andererseits, glaube ich, ist es aber auch so ein bisschen dieses sektorale Denken, was uns nicht miteinander verbindet, sondern voneinander trennt. Jeder guckt auf seine Zahlen, seinen Belang, seine Erfordernisse und die Fähigkeit, mal einen Schritt darüber hinaus zu denken und sagen, oder mal langfristiger zu schauen, das könnte für mich auch eine Win-Win-Situation sein, wenn ich an dieser Ecke mal ein bisschen nachgebe. Das ist eine Fähigkeit, die haben auch nicht so viele in der Stadt, muss man wirklich sagen. Man Absolut. Kämpft auf seinem Schreibtisch, man kämpft um die eigene Fläche, um die Zahl, um die Nutzung und so weiter und so weiter. Und Fläche, gerade bei uns, Fläche ist ein knappes Gut. Und wenn jeder nur add-on, add-on, add-on denkt und nicht miteinander, ist es sehr schwer, was Konstruktives und Gutes hinzubekommen. Und dieses Denken, das ist so, naja, ich will jetzt hier nicht jammern, aber ist krass in Hamburg.
Ja, total. Und ich kann Ihnen aber auch nur sagen, das ist nicht nur in Hamburg so, das ist tatsächlich, also überall, wo ich in kleinen wie in großen Städten, Stadtstaaten eingebunden bin, ist es leider Gottes eben tatsächlich immer noch die gleiche Situation. Und das finde ich eben auch sehr schade. Ich finde schon, dass sich das auch gebessert hat und dass es auch sehr viel mehr Ansätze gibt, wo die Menschen aus den unterschiedlichen Behörden eben auch miteinander reden. Aber ich würde auch Ihnen zustimmen, dass es noch in keinster Weise so ist, dass wir sagen, yay, wir machen einen Check dran, das läuft.
Nö. Aber dafür haben wir ja Sie.
Genau.
Ein anderes Thema in der Kommunikation und Stadtplanung ist das Thema der Digitalisierung. Die nimmt ja immer weiter ihren Lauf durch alle Kanäle, Medien. Wie hat sich dadurch die Kommunikation in diesen Fachbereichen verändert? Was denken Sie eher zum Positiven oder welche Herausforderungen gibt es?
Ich weiß gar nicht genau, ob das schon so durchdrungen ist, dass die Digitalisierung tatsächlich schon einen extremen Einfluss auf diese Kommunikation hat. Also es ist in aller Munde, es wird jetzt halt eben auch sehr viel stärker genutzt. Ich glaube, auch da wieder in meinen zwei Rollen, ne, KI in der Hochschule wird ja schon extremst genutzt und auch angeguckt und geschaut, wie wir damit umgehen können und so weiter. In den Unternehmensbereichen bei meinen Beratungen sehe ich schon, dass halt eben relativ viele Einrichtungen KI jetzt nutzen, um in den internen Prozessen etwas zu vereinfachen. Also Stichwort E-Mail-Generierung, Schreiben in dem Stil, Antworten generieren, solche Geschichten. Ich würde es jetzt allerdings in dem Thema Beteiligungsprozesse, Kommunikation in Beteiligungsprozessen, da habe ich es jetzt so stark noch nicht mitbekommen.
Da werden noch Kärtchen geklebt an die Pinnwände.
Da werden noch Kärtchen geklebt, auf jeden Fall. Ne? Das, also methodisch ist das auf jeden Fall noch so. Und ich glaube, dass das tatsächlich halt eben in der politischen Kommunikation, dass dann auch noch nicht so viel KI tatsächlich eingesetzt wird. Also ich glaube, als Hilfsmittel schon, aber dass es jetzt tatsächlich dann vielleicht auch in der Kommunikation, was Social Media Posts und so weiter anbelangen könnte, aber dass es jetzt in der echten Beteiligung zwischen den Behörden oder auch mit den BürgerInnen, da würde ich das im Moment gerade noch nicht so stark sehen.
Nee, ist meiner Erfahrung nach auch noch nicht so weit. Aber das ist ja auch ein Thema, wenn man alle Menschen je nach Grad der Bildung, Herkunft und so weiter Sprache mitnehmen will, ist es ja auch schwierig, KI überall so einzusetzen, dass alle die gleiche Voraussetzung haben, sich zu beteiligen. Ne? Insofern ist das, glaube ich, ein Pro und Contra für dieses Instrument. Aber warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Wir kommen jetzt mal zu Narrativen in der Stadtentwicklung. Es gibt ja immer so Großprojekte wie die Hafen City oder auch die IBA in Wilhelmsburg und so weiter. Die haben ja alle sehr starke kommunikative Leitbilder. Sag mal ein paar Beispiele. Stadt als Labor, Connected City, Naturverbunden Wohnen, Science City und so weiter. Das sind ja die großen Überschriften, die wir immer über unsere Projektentwicklungsgebiete haben. Wie wirksam sind eigentlich solche Narrative Ihrer Meinung nach? Was befördern die in der Kommunikation?
Also ich halte total viel vom Thema Storytelling und ich halte total viel vom Thema Narrative. Und ich kann dazu nur sagen, wenn man halt eben so einen übergreifenden Titel hat als Narrativ, dann ist das nur dann hilfreich, wenn sich das halt eben auch durchsetzt in allem, was die Kommunikation anbelangt, was die Beteiligungsformate anbelangt, was auch die Planung anbelangt, dass man darauf immer wieder rekurriert. Das ist so ein bisschen wie mit einem Leitbild in der Firma. Man kann einen riesigen Leitbildprozess machen. Wenn hinterher das Leitbild in der Schublade landet, dann war das rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissene Zeit. Und so ähnlich sehe ich das tatsächlich auch bei den Stadtentwicklungsprojekten. Insofern finde ich es gut, wenn ein Narrativ da ist, was dann aber auch gelebt wird und auch gelebt werden muss. Und zwar nicht nur innerhalb des Planungsteams, sondern letzten Endes auch in allen Formen der Kommunikation, allen Formen des Austausches, des Dialogs mit den BürgerInnen, mit allen Beteiligten eigentlich in diesem Planungsprozess. Und wenn es nur ein hübsches Logo ist, dann würde ich sagen, ja, nee, also schön, aber bringt irgendwie gar nichts. Ne? So, wenn es aber was ist, was tatsächlich halt eben so durchdacht ist, dass es sich überall wieder, dass es überall wieder rauskommt und man genau sieht, wo halt eben diese Grundsätze sich auch eben fortpflanzen im Projekt, dann halte ich da total viel von.
Mhm. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, diese kommunikativen Leitbilder, wenn die mit so einer bestimmten Atmosphäre verbunden werden können. Also wie naturverbunden wohnen.
Ja.
Finde ich, ist das nochmal näher am alltäglichen Leben, als wenn man jetzt Science City sagt. Oder habe ich das so wahllos rausgegriffen, aber ich meine eigentlich, dass man eher so eine Atmosphäre mit transportiert, wenn man so ein Wohlgefühl hat, oh, ich ziehe da hin und wohne dann ganz nah an der Natur. Ich finde, das trägt sich durch. Und wenn man das noch mit Bildern in der Kommunikation so weiterträgt, kann das ganz gut und ganz stark wirken.
Das sehe ich auch so. Und gerade bei sowas wie Science City muss man sich ja immer dann halt irgendwie dahinter angucken, was ist damit eigentlich gemeint, ne? Und eigentlich ist da viel mehr mit gemeint, weil es soll nicht nur darum gehen, dass da eine Science City aufgebaut wird, wenn man sich jetzt das Gelände da um Desi halt eben auch irgendwie vor Augen hat oder ähnliches, sondern es geht ja ganz viel darum, dass halt eben auch der Stadtteil mit eingebunden werden soll, dass da ein gemeinsames Verständnis von Wissenschaft entstehen soll und so weiter. Und das haben wir dann halt eben mit so einem Begriff Science City haben wir es halt nicht, ne? Weil das heißt dann eher so, ach so, da hinten die Wissenschaft. Okay, ja, klar.
Gehöre ich eh nicht dazu.
Genau, gehöre ich eh nicht mit dazu, weiß ich jetzt auch nicht. Also.
Ja, prima. Kommen wir jetzt mal zur Kultur in der Stadt. Wir als IBA Hamburg entwickeln ja unsere neuen Quartiere eher im suburbanen Raum und im Kontext der Planung haben wir natürlich mit vielen Fachbehörden zu tun, unter anderem auch mit der zuständigen Kulturbehörde, die in den ganz frühen Phasen der Projektentwicklung auch Flächenbedarfe anmeldet bei uns. Also so und so viel Quadratmeter Fläche müssen wir für kulturelle Nutzung bereitstellen. Wir sind ja so ordentlich, machen das dann und haben überall die Flächen dann auch berücksichtigt. Danach kommt aber dann häufig nicht mehr so viel im Sinne eines, sagen wir mal so, gesamtstädtischen kulturellen Entwicklungsplans, wo man denkt, diesen Plan gibt es und das bedeutet für jede Orte das, das, das. Meines Wissens in Hamburg gibt es das nicht oder ich habe es noch nicht entdeckt. Kennen Sie denn Beispiele aus anderen Städten? Gibt es sowas wie kulturelle Stadtentwicklungspläne überhaupt?
Ja, gibt es. Also das ist natürlich dann in Hamburg eine, wie soll ich sagen, erhöhte Schwierigkeit durch den Stadtstaat, weil wir da natürlich auf der einen Seite halt eben die Bezirke haben, die logischerweise in ihren Bezirken halt eben auch gucken, was für kulturelle Infrastruktur und so weiter da sein sollte. Da geht es stärker dann auch um das Soziokulturelle, um das Gemeinschaftliche. Und wir haben auf der anderen Seite aber natürlich die Kulturbehörde, die eben stärker stadtübergreifend dann sich eben auch anguckt, wo welche staatlich subventionierten Kultureinrichtungen und so weiter sind. Das heißt, ich sag mal so, die Übung wird ein bisschen einfacher, wenn wir uns eine normale Stadt angucken, also wo wir eben nicht den Stadtstaat haben, sondern tatsächlich nur die Stadt haben mit unterschiedlichen Bezirken oder was auch immer. Und da haben wir sehr gute Beispiele auch für Masterpläne, was das Thema Kulturentwicklung anbelangt und Kulturentwicklungsplanung, die sich von den Leitlinien der Stadt dann auch runterbrechen auf die kulturellen Institutionen und im besten Falle ein Gesamtbild abgeben. Aber ich muss auch da sagen, sehr selten, dass man wirklich dann ein gutes Zusammenspiel hat zwischen dem Kulturentwicklungsplan und den Entwicklungsplänen, den Masterplänen aus den anderen Bereichen. Also, ne, dass wir dann wirklich halt eben eine Zusammenarbeit haben zwischen dem, ich sage jetzt mal, baulichen Leitbild und dem kulturellen Entwicklungsplan, das ist schon wieder die hohe Kunst. Und die hohe Kunst sehe ich da relativ selten.
Okay, also in Hamburg sehen Sie den Stadtstaat als Herausforderung für einen übergreifenden kulturellen Entwicklungsplan, verstehe. Kennen Sie denn Städte, in denen namhafte Kulturinstitutionen außerhalb des Zentrums erfolgreich angesiedelt worden sind? Es gibt ganz viel in der Hafencity, es gibt ganz viele in der Innenstadt, aber Stadtentwicklung geht ja nicht nur innen, in den inneren Städten weiter, sondern entwickelt sich auch an die Stadtränder. Und gibt es dort Beispiele für namhafte Kulturinstitutionen jetzt in ganz Deutschland, wo das gut gelungen ist, dass die dort angesiedelt worden sind und eine hohe Nutzung haben?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne dann tatsächlich nur Beispiele, ich sage jetzt mal parallel zur Elbphilharmonie, wo die Institutionen entstanden sind, als es noch kein starkes Zentrum war und es dann zu einem sehr starken Zentrum geworden ist. Ne? Also weil natürlich, wenn wir halt eben solche Leuchttürme wie große Theater, große Opernhäuser, große Ballettzentren haben und wenn die dann dort sind, dann ziehen die natürlich halt ganz andere
Besucher,
Infrastrukturen mit sich. Ne? So, also wenn wir jetzt die neue Oper, wenn Hamburg die jetzt tatsächlich bekommt, ist ja jetzt auch in einem Bereich, was im Moment noch nicht der Nabel der Welt der Stadt Hamburg ist. So, und das wird sich dann aber wahrscheinlich, wenn es dann halt so kommen würde, eben auch komplett nochmal ändern, ne? Weil drumherum dann irgendwie ganz andere Infrastrukturen geschaffen werden, was jetzt Restaurants anbelangt, was halt irgendwie auch aller möglichen anderen Sachen, öffentlicher Nahverkehr und so.
Können Sie sich eine Oper in Oberbillwerder vorstellen?
Ja, das ist halt irgendwie genau der Punkt, ne? Also prinzipiell vorstellen kann ich mir alles, weil ich glaube, wenn wir eine kulturelle Infrastruktur haben, die so attraktiv ist, dass die Leute hinkommen wollen, dann kommen die da auch hin. Also da kann man vielleicht dann eher sagen, ich kenne relativ viele Beispiele von Konzertarenen, die eher am Rande der Stadt sind, wo die Leute aber trotzdem hinpilgern, oder Musikfestivals, die irgendwo im Apfelgarten sind, in Anführungszeichen, aber die Leute da halt eben trotzdem hinpilgern, weil es dann halt eben eine extreme Attraktivität hat, dorthin zu gehen, um diese kulturellen Angebote wahrzunehmen.
Ist ja auch ein anderes Publikum, ne? Wenn man eine Konzertarena irgendwo ansiedelt, kommen ja ganz andere Menschen dahin, als wenn man eine Oper irgendwo ansiedelt, und auch andere Infrastrukturen. Bringen die Nutzung mit. Ja. Ich kenne nur ein Beispiel, das wurde ja auch in Hamburg mal versucht. Das Kindermuseum wurde im Osdorfer Born angesiedelt und soweit ich weiß, war das lange Jahre erfolgreich, aber mittlerweile überlegen die auch, das umzusiedeln.
Das stimmt, und ich glaube aber auch da immer kommt es ja immer darauf an, wer ist die Leitung, wer kommuniziert wie, wer hat welche Zielgruppen vor Augen. Wer bezieht wen mit ein, ne? Ja. Und das ändert sich natürlich dann halt irgendwie auch mit den Attraktivitäten.
Wir haben ja Kulturprojekte wie das Gängeviertel oder Kampnagel, die prägen ja Hamburgs Identität. Welche Bedeutung hat kulturelle Infrastruktur für eine nachhaltige Stadtentwicklung?
Ich glaube, dass es eine ganz hohe Bedeutung hat und sage auch dazu, die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, sind da ja relativ gut für. Kampnagel und Gängeviertel sind beides kulturelle Orte, die versuchen, eine diverse Zielgruppe anzusprechen und auch zu binden und sie auch mit sehr diversen Themen und nachhaltigen Themen in Diskurs zu bringen. Da ist eben ganz, ganz klar bei diesen Kultureinrichtungen, dass es nicht nur um ein Sendungsbewusstsein geht, sondern auch um einen Dialog und einen Austausch. Und ne, wir haben das relativ oft noch, dass wir bei staatlich subventionierten Kultureinrichtungen nur in Anführungszeichen das Sendungsbewusstsein haben. Wir machen hier tolle Kultur, das Publikum kommt von alleine und dadurch strahlen wir nach außen aus. Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt und wir haben das auch bei vielen Museen, ist es ja schon anders, dass die halt eben mit ihren Vermittlungsformaten auch nach draußen gehen und so weiter. Aber gerade so Kampnagel, Gängeviertel, durchaus auch viele der Museen, die haben sehr viel stärker ja diesen Dialog und den Diskurs. Und dann wird's richtig spannend für die Stadtentwicklung, weil dann kann halt eben auch der Kulturort dazu beitragen, dass auch die Entwicklung des Stadtteils und des Stadtviertels ganz anders ist. Also bei mir um die Ecke ist jetzt hier das Fundus-Theater für Kinder und Wissenschaft als Forschungstheater. Das gestaltet dadurch, dass das hier ist und dadurch, dass das halt eben zum Beispiel auch jetzt bei der Bürgerschaftswahl ein Wahlbüro für Kinder hatte und so weiter, so dadurch gestaltet es halt eben den ganzen Stadtteil mit und dadurch bringt es eben jetzt auch nicht nur kulturelle, sondern zum Beispiel auch Demokratieförderung mit rein, Beteiligung, Teilhabe von Kindern bis zu den Erwachsenen und dadurch prägt es dann letzten Endes halt eben auch einen gesamten Stadtteil. Also will damit sagen, wenn Kultur nicht nur sendet, sondern halt eben auch sendet und empfängt, dann finde ich, wird es ein sehr aktiver Teil auch der Stadtentwicklung.
In vielen Städten werden attraktive und bezahlbare Kulturräume ja knapp. Das kann man überall beobachten, sei es für Ateliers, Clubs oder Offspaces. Welche Strategien sehen Sie, um kulturelle Räume zu sichern oder sogar neu zu schaffen?
Ich glaube, dass das ganz klar mit dem Thema zusammenhängt, was wir eben hatten. Da müssen unterschiedliche Player miteinander reden und neue Ideen haben. Ich finde, in Hamburg ist jetzt ein gutes Beispiel Jupiter. An der Mönckebergstraße, extrem zentrale Lage, aber ein Gebäude, was schon total lange leer gestanden hat und wo jetzt noch nicht mal mehr eine Zwischennutzung, sondern inzwischen schon ja relativ lang Nutzung. Und da läuft sicherlich auch nicht alles super. Das muss man jetzt auch dazu sagen, ne? Ganz klar. Aber wenn man das als Schablone nimmt, also ich glaube nicht, dass wenn sich die Behörden miteinander zusammensetzen, dass es keine Räume mehr gibt für kulturelle Nutzung. Ich glaube eher, dass die Prioritäten anders gesetzt werden. Und wenn man sagt, es ist aber wichtig, dass wir Räume haben für Ateliers oder dass wir Räume haben für dies oder jenes, dann wird auch Raum gefunden. Die Frage ist eben nur, wo ist die Priorität dafür? Und wenn die Priorität nicht dafür da ist, sondern es ist, da haben wir was, was wird nicht genutzt, das kann als Zwischennutzung jetzt von Künstlern benutzt werden, aber sobald wir es wieder brauchen für die wichtigen Dinge, nämlich Geschäfte, Kommerz oder Sonstiges, dann entziehen wir denen das wieder. Das sind halt eben Dinge, die einfach das Ganze extremst schwer machen.
Das sind ja die temporären kreativen Zwischennutzungen. Halten Sie die für gut oder für schlecht?
Ich halte sie für gut, wenn sie klar definiert sind und wenn auch klar ist, dass beide Seiten einen Nutzen davon haben. Und dann halte ich es für extrem hilfreich. Wenn es aber eben so ist, ihr dürft es jetzt nutzen, so lange, bis wir das Quartier entwickeln. Und wenn wir es entwickeln, müsst ihr aber wieder weggehen, weil jetzt können wir es ja teurer vermieten. dann halte ich es für extremst kritisch.
Ja, das kann ich verstehen. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss unseres Gesprächs und wie immer folgen hier an dieser Stelle dann ein paar persönliche Fragen an Sie. Wenn Sie auf all Ihre Erfahrungen in der Kultur- und Stadtentwicklung zurückblicken, was ist die wichtigste Lektion, die Sie gelernt haben?
Zuhören, zuhören, zuhören. Das kam jetzt sehr spontan, ne?
Ja, das ist eine gute Lektion. Also zuhören, zuhören, zuhören. Ja, alles klar. Dann noch die zweite Frage. Gibt es ein Buch, eine Stadt oder eine kulturelle Erfahrung, die Sie besonders inspiriert hat und die Sie unseren Hörerinnen ans Herz legen würden?
Das wird schon schwieriger. Ich liebe Städte, ja. Insofern könnte ich da wahrscheinlich gleich ein paar Beispiele irgendwie nennen. Also, was mich total fasziniert hat oder immer noch, ist Oslo aus zwei oder drei unterschiedlichen Geschichten. Einmal finde ich, dass die es geschafft haben, ihr Hafengebiet extremst gut zu entwickeln und auch so mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Schwimmbädern und diesem und jenem, dass es so wahnsinnig lebhaft geworden ist und auch die Architektur, ich persönlich, das ist ja immer eine subjektive Meinung, finde ich super. Plus halt eben die Entwicklung auch von der Oper und der Bibliothek, die halt eben so offen ist für die gesamte Stadtgesellschaft und auch einen Raum geschaffen hat, wo die Stadtgesellschaft auch Lust hat hinzugehen. Nicht nur um Oper anzugucken, sondern auch um oben auf die Plaza irgendwie mit drauf zu gehen und so weiter. Also das finde ich super. Kopenhagen wäre das zweite, was ich sagen wollte. Ähnliche Gründe. Ich finde da tatsächlich auch sehr charmant, dass es so viele offene Gastro-Geschichten gibt, wo man halt Flächen hat, wo man mit relativ niedriger Hemmschwelle und wenig Transaktionszwang aber eine gute Zeit in der Stadtgesellschaft verbringen kann. Das, finde ich, fehlt uns in Hamburg ganz oft noch, dass wir so mit niedriger Transaktion, also ne, dass das nicht immer nur 50 Euro Eintritt oder hochpreisig ist, sondern dass wir halt eben auch einfach mal sehr schön an der Plaza am Bierstand uns eine Cola holen können oder ähnliches. Das finde ich halt irgendwie super und kann ich nochmal aus Frankreich, ich habe ein paar Jahre in Toulouse gelebt, im Südwesten von Frankreich und finde auch, dass diese Stadt das sehr gut gelöst hat, auch was so Fête de la Musique anbelangte, dass halt die gesamte Großdefinition der Innenstadt bereit war, an diesem Abend keine Beschwerden auszusprechen, dass irgendwas zu laut ist oder dass irgendwas nicht geht, sondern da ist viel stärker halt irgendwie noch dieses Gefühl, nee, das ist jetzt ein Fest für unsere Stadt und da gehen wir halt eben auch voll mit und machen das halt eben auch alles. Aber ich könnte Ihnen jetzt da noch ein paar mehr Städte aufzählen, da höre ich jetzt erstmal auf.
Ja, kommt alles in unsere Shownotes und wird überprüft durch unsere Exkursion. Also vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Zeit. Frau Birnkraut, auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für das gute Gespräch.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns ganz einfach auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.